So, guten Morgen zusammen. Jeden Sonntag wird hier über Jesus Christus gepredigt und alles, was wir über ihn predigen, lässt sich in der Kernaussage der Bibel in einem Vers zusammenfassen und die meisten werden diesen Vers kennen, Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also wenn du daran glaubst, dass Christus für dich am Kreuz gestorben ist, dann hast du ewiges Leben. Ist eigentlich gar nicht so kompliziert, oder? Also ob du an ihn glaubst, dazu kommen wir nachher noch. Aber hast du verstanden, was die Bibel dazu sagt, wie man ewiges Leben erlangt? Ich denke schon, weil so schwer ist das nicht. Sogar Kinder können diese Aussage verstehen. Wenn du daran glaubst, dass Christus am Kreuz für deine Sünden gestorben ist, wirst du errettet. Die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, Johannes 3,36. Es ist doch eigentlich so einfach. Denk mal nach. Wenn es einen Gott gibt und dieser Gott will, dass alle Menschen errettet werden und ewiges Leben erlangen, und das sagt die Bibel, wird er dann den Weg zur Rettung, zum ewigen Leben, möglichst kompliziert gestalten, dass nur die allerklügsten Köpfe diesen Weg finden. Du musst erstmal das und das verstehen, dann musst du auch noch das und das und das tun, damit du errettet wirst. Und nur die studierten Theologen finden heraus, was das alles ist. Ja, die schaffen das vielleicht mit dem Himmel, wenn sie nur lange genug studieren und forschen und dann alles einhalten. Aber die anderen, nee, die haben keine Chance. Nein, die Bibel sagt, 1. Timotheus 2,4, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. Deswegen gestaltet er den Weg zur Rettung so einfach wie möglich, damit jeder noch so einfach gestrickte Mensch es verstehen kann. Wer an Jesus Christus glaubt, wird errettet. In gewisser Weise ist es so einfach. Gott hat solchen Gefallen an seinem Sohn Jesus Christus. Er liebt seinen Sohn so sehr, dass er alle die annimmt, die seinen Sohn annehmen. Alle die, die sich an seinem Sohn Jesus Christus festklammern, wird Gott erretten vor der ewigen Verdammnis. Er nimmt alle an, die seinen Sohn annehmen. Das ist klar und deutlich und einfach zu verstehen. Um die Ehre seines Sohnes willen lässt Gott es nicht zu, dass derjenige, der Christus vertraut, zu Schanden wird und verloren geht. Nochmal, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Johannes 3,36. Wenn Jesus allein dein Vertrauen ist, brauchst du dich nicht vor dem Tod zu fürchten. Jesus hat dich errettet. Da ist die Bibel ganz klar. So, soweit die Einleitung. Ich werde heute noch öfter darauf zurückkommen und erklären, was das mit dem Predigttext von heute zu tun hat. Ich lese wieder aus Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 17 vor. Paulus schreibt an die gläubigen Christen in Ephesus und das lässt sich wunderbar auf uns übertragen. Epheser 6, Verse 10 bis 17. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Also, wir haben uns die letzten Male schon einige Rüstungsgegenstände angeschaut. Den Gurt der Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Stiefel mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Und heute wollen wir uns den Schild des Glaubens etwas genauer anschauen. Ich will auch nicht nochmal so weit ausholen wie die letzten Male, nur ganz kurz. Wir führen einen täglichen Kampf gegen die Mächte der Finsternis, gegen die Weltbeherrscher dieser Weltzeit und diese sind böse. und sie schießen mit feurigen Pfeilen. Pfeile, die direkt in der Hölle geschmiedet wurden. Pfeile, die dir das Leben zur Hölle machen sollen. Und Paulus sagt vor allem aber, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Den Schild des Glaubens als Schutz vor den feurigen Pfeilen des Bösen. Nicht nur, dass sie an dem Schild abprallen, nein, sie werden sogar ausgelöscht. Sie haben keine Wirksamkeit mehr. Der Schild, lateinisch Scutum, war Teil der Schutzbewaffnung der Legionäre der römischen Armee. Anfänglich von ovaler Form, setzte sich Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus dann aber der rechteckige Typus durch. Der etwa 9 Kilogramm schwere Schild wurde an einem horizontalen Griff mit der linken Hand getragen. Das rechteckige Scutum war etwa 120 bis 130 Zentimeter hoch und hatte eine Breite von ca. 60 bis 70 Zentimetern. Vor dem Körper gehalten, schützte es den eigenen Körper. Durch die Wölbung war es zum einen sehr stabil und konnte zum anderen trotz seiner Größe auch in enger Formation noch um den Körper geführt werden. Geschosse glitten an ihm ab. Zudem war der Schildbuckel dazu geeignet, Feinde zu rammen. Bei feindlichem Beschuss konnten die Legionäre das Scutum auf den Boden aufsetzen und sich dahinter vollständig verbergen. Hinter diesem Schild, sagt Paulus, können wir uns vollständig verbergen. Hinter diesem Schild finden wir vollständigen Schutz. Die Pfeile des Teufels können dir hinter diesem Schild nichts anhaben. Du bist vollständig abgedeckt. Der Schild des Glaubens. Der Glaube ist so ein zentrales Thema bei uns. Der Glaube an Gottes eingeborenen Sohn Jesus Christus. Er deckt uns vollständig gegen die feurigen Pfeile des Teufels ab. Unser Glaube, das hört sich so nach einem 0815-Thema an, dachte ich noch, bevor ich mit der Predigtvorbereitung angefangen habe. Aber ich habe in den vergangenen Wochen doch nochmal an diesem Thema sehr zu knabbern gehabt. Ist es wirklich so einfach? Sind wir wirklich allein aus Glauben errettet? Sola fide, ist das so? Ich glaube, ich bin auch so ein Mensch, der Dinge gerne mal etwas komplizierter macht, als sie sind. Aber Paulus sagt den Ephesern, den er auch von der Waffenrüstung schreibt, in Epheser 2, 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und noch was vorweg. Also eins ist klar, wenn wir heute vom Glauben sprechen, dann geht es immer um den Glauben an den eingeborenen Sohn Jesus Christus. Johannes 11, 25, 26, Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Römer 1, 17, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Römer 3, 21 bis 28, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Ich glaube, diese Worte gehören zu den schönsten, die ich kenne. Wir kommen zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Also wenn das wahr ist, was hier steht, wenn es wahr ist, dass wir allein durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt werden, und deswegen eines Tages als Gerechte und nicht als Schuldige vor Gott dastehen werden und ewiges Leben erlangen, allein durch Glauben, ich glaube, dann müssen einige Glaubensgeschwister heute einiges ändern, ich sowieso. Also ich spreche jetzt erstmal alle Glaubensgeschwister an, die sich zu Jesus Christus bekannt haben. In all unseren Glauben, den wir haben, mischt sich immer noch sehr viel menschliche Denkweise mit hinein. Der Mensch macht gerne alles so kompliziert. Ich möchte mal ein bisschen drüber sprechen. Unser Gehirn ist so geprägt von menschlicher Denkweise, wir können es kaum wahrhaben, dass wir, ohne dass wir etwas tun müssen, etwas geschenkt bekommen. Einfach so. Und dann auch nur ewiges Leben. Und viele haben gleichzeitig auch noch solch eine Angst vor der Hölle, dass ihnen Angst und Bange wird, wenn sie ihr Vertrauen ganz auf eine Person, Jesus Christus, werfen müssen. Sein Vertrauen ganz auf eine Person zu werfen, ist für viele einfach sehr schwierig. Vorweg, schlussendlich ist es aber unsere einzige Hoffnung. Aber wir wollen viel lieber Gott beeindrucken durch unsere guten Taten, um auf Nummer sicher zu gehen, dass er uns wirklich annimmt, wenn wir eines Tages vor ihm stehen. Wir denken, wir müssten ihn irgendwie beeindrucken oder sogar bestechen, damit er uns wirklich, wirklich, wirklich annimmt. Vielleicht bin ich mir doch nicht gut genug. Wenn wir erstmal ganz dort beten oder singen im Gottesdienst, ja, das gibt mir schon ein Stückchen mehr Sicherheit, dass ich errettet bin. Schau mal bitte ganz tief in dein eigenes Herz hinein und denk ehrlich darüber nach, wovon du getrieben bist. Deine Dankbarkeit für das Kreuz oder die Angst davor, dass dein Glaube nicht reicht. Zweites wäre nämlich die Stimme des Teufels. Es sind die feurigen Pfeile des Teufels, die dich nur treffen, wenn du dein Schild des Glaubens nicht mehr schützend vor dich hältst. Hat Christus meine Schuld wirklich vollständig bezahlt? Wenn du dein Schild des Glaubens nicht mehr schützend vor dich hältst, kommen dir auf einmal ganz, ganz komische Gedanken. Auf einmal denkst du, du müsstest dem Werk Christi am Kreuz noch etwas hinzufügen. Und auf einmal reicht Christi Werk am Kreuz nicht mehr aus. Ja, du verlässt dich schon irgendwie auf Christi Tod am Kreuz. Aber deine Gefühle sagen dir irgendetwas anderes. Reicht dein Glaube wirklich aus? Kannst du nicht irgendetwas tun, das dir mehr Sicherheit gibt? Also irgendwie verlässt du dich doch nicht so ganz auf das Kreuz. Und das heißt, du verlässt dich nicht auf das Kreuz, weil du denkst, du müsstest dem Werk Christi am Kreuz noch etwas hinzufügen. Jetzt, wo du Christ bist, musst du, um auf Nummer sicher zu gehen, besonders oft zum Gebetsamt kommen. Jetzt, wo du Christ bist, musst du besonders viel Bibel lesen. Also damit mich keiner falsch versteht, lies die Bibel jeden Tag, du willst ja geistlich wachsen. Komm auch zum Gebetsamt, bete für deine Geschwister, bete mit deinen Geschwistern für die verlorenen Seelen. Aber dadurch wirst du nicht noch erretteter. Du bist errettet, weil du an Christus glaubst. Und das Nachsinnen über Christi Werk am Kreuz und was es bedeutet, dass er für deine ekelhafte Schuld leiden und sterben musste, treibt dich weg von deinen ekelhaften Sünden. Das Nachsinnen über Jesu Werk am Kreuz treibt dich an, noch mehr darüber zu erfahren, was Christus in seinem Wort sagt. Und unter anderem das Verständnis eines ewigen Verlorenseins treibt dich zum Gebetsabend, um für deine verlorenen Familienmitglieder zu beten. Alles richtige Sachen, tu sie. Diese Dinge werden viel Segen in deinem Leben bringen. Dein Glaube wird Früchte bringen. Aber diese Früchte sind es nicht, die dich retten. Das bleibt nach wie vor dein Glaube an Christi Tod am Kreuz. Die Früchte sind vielmehr die Folge deines Glaubens, der dich rettet. Aber so kompliziert wie der Mensch ist, fangen wir an, alles Mögliche zu verdrehen. Auf einmal kommen die Gedanken, du musst noch zwangsweise das und das tun und die Frucht bringen, damit du überhaupt errettet bist. Und oh Mann, was ist mit denen, die das nicht tun, die nicht jeden Sonntag im Gottesdienst sind oder nicht immer zum Gebetsamt kommen? Was ist mit denen, die nicht so brav wie du jeden Morgen erstmal in der Bibel lesen? Ob Gott mit denen auch so gnädig sein wird wie mit dir? Sind die überhaupt errettet? Und auf einmal schaust du auf das, was du tust, und du fängst an, dein Tun mit dem Tun deines Nächsten zu vergleichen, dich eventuell als etwas Besseres zu fühlen. Auf einmal bist du der Errettete, weil du das und das tust, dein Nächster, jo, da wird's schon eng. Also wenn du anfängst, dich auf dein eigenes Tun zu verlassen, auf deine eigenen Werke, die Bibel nennt das Gesetzlichkeit. Das Rühmen aufgrund des Gesetzes der Werke ist aber ausgeschlossen, sagt Paulus, haben wir eben gelesen. Wir neigen aber alle ständig dazu, das Kreuz und was damals am Kreuz geschehen ist, dass Christus dort vollständig für unsere Schuld bezahlt hat. Wir neigen alle dazu, das Kreuz aus den Augen zu verlieren und uns auf unsere eigene Anstrengung zu verlassen. Und dann schaust du zu sehr auf das, was du kannst, was du geleistet hast oder leistest, fühlst du dich auf einmal ganz toll. Wie ein unglaublich guter Krieger. Hochmütig läufst du nun über das Schlachtfeld und fuchtelst mit deinem Schwert irgendwie herum. Aber du läufst Gefahr, dass du den Schild des Glaubens, den du von Gott zu deinem eigenen Schutz verliehen bekommen hast, nicht mehr schützend vor dich hältst. Und weil du dich auf dein Tun, auf dein Können verlässt, wirst du hochmütig. Dass du denkst, du bräuchtest den Schild des Glaubens vielleicht gar nicht mehr. Weil du ja so ein toller Krieger bist, groß und stark und einfach unbesiegbar, viel besser als all die anderen, die sich hinter ihrem Schild verstecken, weil diese Schwächlinge ihre Schwachheit erkannt haben. Ich glaube, dann hast du keine Ahnung, wie viele feurige Pfeile gerade durch die Luft sausen, geradewegs auf dich abgeschossen wurden. Du wirst in einem Hagel von Feuerpfeilen untergehen. Am Boden wirst du liegen, unbrauchbar für das Reich Gottes. Nichts wirst du bewegen. Du denkst, du bist ein toller Krieger, dabei liegst du schon längst auf dem Boden, bewegst nichts und richtest nur noch mehr Schaden an. Ohne dein Schild des Glaubens wirst du von den Pfeilen des Bösen getroffen werden. Ja, du wirst leben, weil dein Brustpanzer der Gerechtigkeit dich rettet. Aber elendig wirst du auf dem Schlachtfeld herumliegen. Ohne Schild des Glaubens bist du als Krieger nicht zu gebrauchen. Aber die Schwächlinge, die wissen, dass sie auf den Schild des Glaubens angewiesen sind, Gott wird sie gebrauchen. Denn sie werden standhalten im Kampf. Ihr Schild wird sie beschützen. Gesetzlichkeit dagegen heißt, wir gründen unsere Beziehung zu Gott auf unsere eigene Leistung. Dann erst hat er Gefallen an uns. Und dann fallen uns auf einmal die außergewöhnlichsten Sachen ein, die wir leisten könnten, um Gott und unseren Bruder irgendwie zu beeindrucken. Auf einmal machen wir alles noch und noch komplizierter. Das Evangelium gerät mehr und mehr aus dem Fokus. Und dann fangen wir auch noch an, uns eigene Gesetze aufzuerlegen, wie wir Gott noch mehr gefallen könnten. Und auf einmal will der eine besser sein als der andere. Sie fangen an, sich zu vergleichen. Stolz macht sich breit. Ein regelrechter Wettbewerb entsteht unter Christen, wo Christus schon lange aus dem Fokus geraten ist. Sie schauen auf einmal mehr auf sich selbst als auf Christus und dann geht's los. Und einige werden gleich verstehen, wovon ich rede. Einige werden das nicht verstehen. Falls du das nicht verstehst, kein Problem. Freu dich sogar darüber, dass du es nicht verstehst. Dir ist sehr viel Leid erspart worden. Schon von den ersten Tagen der Gemeinde hat Gesetzlichkeit, ich sag mal, was wir im ersten Moment so unter Gesetzlichkeit verstehen, Christen von ihrem Hauptaugenmerk, von Christus selbst, abgelenkt. Worüber haben die früher im ersten Jahrhundert diskutiert? Ist man beschnitten? Esse ich das Richtige? Welches Essen ist verboten? Was ist erlaubt? 2000 Jahre später, es ist immer noch dasselbe. Meine Güte, halten sich Leute für viel christlicher und dem Herrn viel näher, nur weil sie, und da fallen mir 1000 Beispiele ein. Ich nenne nur ein paar. Smartphone ist Sünde, Handy nicht. Also, Handy ja, Smartphone nein, SMS ja, WhatsApp sowieso nein, Volleyball ja, Fußball nein, Äpfel und Birnen ja, Bananen nein, Actionfilme nein, sind viel zu brutal, James Bond, ja klar, der geht immer, Fliege ja, Krawatte nein, schwarze Jeans ja, blaue Jeans nein, ist es modern, dann ist es Sünde, Synkopen in Liedern nein, abgehackte Viertelnoten ja, Ton am Ende des Liedes ausklingen lassen nein, Ton am Ende eines Liedes abhacken, ja, oder war es andersherum, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber viele verstehen, wovon ich rede und könnten diese Liste unendlich lang weiterführen. Ey bitte, wer hat da die ganzen Grenzen für Sünden so scharf irgendwo und nirgendwo gezogen? Ich komme da nicht mehr nach. Erzähl mir nicht, das sind Früchte des Glaubens, das sind Dornen des Glaubens. Nicht von Gott, sondern vom Menschen gewirkt. Dornen, mit denen man den anderen ganz schön pieksen kann. Aber wer, der holt dann seine Dornen raus. Dann geht das Gepiekse aber los. Dann zerpiekst man sich auch einmal gegenseitig. Also ich habe es jetzt echt ganz harmlos formuliert. Aber viele wissen, dass diese ganze Piekserei, diese ganze Diskussion furchtbar enden kann, mit viel Leid. Und daran sind sogar schon Gemeinden zerbrochen. Bitte, wenn du nicht guten Gewissens eine blaue Jeans tragen kannst, dann zieh dir eine schwarze an, damit du nicht gegen dein Gewissen sündigst und damit die Bereitschaft zeigst, gegen Gott zu sündigen. Aber erheb dich doch bitte nicht über deinen Bruder mit der blauen Jeans. Schau bitte nicht missbilligend auf deinen Bruder herab, Gott tut das auch nicht. Okay, also die Sachen, die ich eben genannt habe, sind ein kleiner Ausschnitt davon, was wir im ersten Moment so unter Gesetzlichkeit verstehen. Aber Gesetzlichkeit ist noch wesentlich schwerwiegender und noch wesentlich unterschwelliger. Wir merken sie oftmals gar nicht. Nicht nur, dass Christen sich aufgrund von selbst auferlegten Gesetzen oder Grenzen, wo jetzt welche Sünde beginnt und so weiter, über andere erheben. Sieh her, du benutzt das antichristliche WhatsApp, ich benutze noch die guten alten SMS, deswegen bin ich viel christlicher als du. Nein, wahre Gesetzlichkeit geht noch viel, viel tiefer und ist viel schwerwiegender. Bei wahrer Gesetzlichkeit geht es nicht nur darum, uns über den anderen zu erheben aufgrund von selbst auferlegten Vorgaben. Es geht vielmehr um den Versuch, Vergebung von Gott und Rechtfertigung vor Gott durch Gehorsam gegenüber seinem Gesetz zu erreichen. Also wenn ich über Gesetzlichkeit spreche, möchte ich nicht über die ganzen selbst auferlegten Vorgaben sprechen, sondern über Sünden, die die Bibel ganz klar als Sünde deklariert. Sünden, also Taten, die du nicht tun sollst, zum Beispiel in Ausschweifungen, Leben, Lästern, Stehlen, Lügen, Ehebrechen und so weiter. Gott hasst diese Dinge. Da ist die Bibel ganz klar und deutlich. Diese Dinge sollst du nicht tun. Auf der anderen Seite gibt es dafür Dinge, die du tun sollst. Jesu Namen zu jeder Zeit bekennen, nur Worte sprechen, die voller Gnade und mit Salz gewürzt sind, demütig einander dienen und so weiter. Alles Dinge, bei denen, wenn wir sie unterlassen, sündigen. Um diese Dinge geht es mir. Klar ist, wir sollen ja im Laufe unseres Lebens Christus ähnlicher werden. Mehr und mehr. Wir sollen ein gutes Zeugnis für Christus sein und deswegen sollen wir nicht sündigen. Aber weil wir so schräg und so dermaßen fehlerhaft sind, reicht unser ganzes Leben nicht aus, um schlussendlich so zu sein, wie Christus es ist. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst nicht wie Christus sein. So viel Mühe du dir auch gibst, du wirst fehlerhaft mit Schuld beladen bleiben. Klar, hör nicht auf, Christus ähnlicher zu werden. Lass dich verändern und arbeite an dir. Das ist der Prozess der Heiligung. Aber du bleibst trotzdem fehlerhaft. Und der einzige Grund, warum Gott dich dann trotzdem annimmt, obwohl du am Gesetz schuldig bist, ist dein Glaube daran, dass deine Schuld reingewaschen ist durch das Blut Jesu Christi. Wenn du daran glaubst, wird Gott dir deine Schuld nicht anrechnen. Christi Tod am Kreuz wird dich erretten, nichts anderes. Gesetzlichkeit dagegen behauptet, dass der Tod Jesu am Kreuz entweder unnötig oder nicht ausreichend war. Mit anderen Worten, Gott, dein Plan hat einfach nicht funktioniert. Dein guter Plan war gar nicht so gut. Das Kreuz, was Jesus am Kreuz getan hat, hat nicht ausgereicht für meine Schuld. Wenn Menschen anfangen, sich über Gehorsam am Gesetz selbst zu rechtfertigen, wären sie es ja, denen Lob und Ehre gebührt und nicht mehr Christus. Sein Werk war ja nicht ausreichend. Dann gebührt Jesus nur ein bisschen Lob und ein bisschen Ehre. Stattdessen gebührt ganz viel Lob und Ehre den Menschen und seinen Taten. Aber die Bibel ist voll von Versen, die immer wieder bezeugen, Christus allein gebührt Lob und Ehre, weil allein sein Werk am Kreuz dich errettet. Auf einmal soll von der Ehre, die allein Christus gebührt, auch dir Ehre gebühren. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Thomas Schreiner sagt, Gesetzlichkeit hat ihren Ursprung in der Selbstanbetung. Der Mensch verherrlicht sich selbst. Er denkt, er könnte etwas hinzutun zu seiner Errettung. Mann, war ich diese Woche wieder christlich. So ein guter Christ wie ich kann ja nur errettet werden. Ich erlöse mich selbst durch mein tolles Handeln. Gesetzlichkeit ist der Höhepunkt der menschlichen Arroganz. Wir heben uns über Christi Werk am Kreuz. Aber hast du überhaupt verstanden, dass du durch deine Sündhaftigkeit Gottes Heiligkeit sowieso nicht beschwichtigen kannst? Denkst du, du könntest Gott durch deine guten Werke je in eine Position zwingen, in der er moralisch dazu verpflichtet ist, dir zu vergeben und dich anzunehmen? Das ist völliger Irrsinn, völliger Hochmut. Du bist ein krummer Stock. Du sündigst. Nur, manchmal denken wir, wir hatten eine ganz gute Woche, kaum gesündigt, denken wir. Fast gar nicht mit den Kindern und dem Ehepartner gestritten. Irgendwie auf der Arbeit auch noch von Christus erzählt. Und dann kommen wir sonntags erhobenen Hauptes in den Gottesdienst und fühlen uns ganz, ganz toll. Und singen laut mit, beten laut und belehren im Anschluss auch noch irgendwelche Geschwister, die ja nicht so toll sind wie wir. Da fühlen wir uns auf einmal sicher und errettet und besonders von Gott geliebt. Aber wehe, es kommt die Woche, in der wir zu Hause, in der Familie, im Job oder was weiß ich wo, kein gutes Zeugnis sind. Zu Hause mit dem Ehepartner gestritten, die Kinder völlig zu Unrecht angeschnauzt, auf der Arbeit irgendwas Krummes gedreht und dann kommst du am Sonntag auf einmal ganz, ganz klein in den Gottesdienst. Und dann kannst du das Gefühl nicht abschütteln, dass Gott missbilligend auf dich herabblickt, als wärst du auf einmal nicht mehr liebenswert. Und auf einmal machst du die Liebe Gottes zu dir nicht mehr vom Evangelium abhängig, sondern von deinen eigenen Leistungen oder eben Nichtleistungen. Und wenn deine Leistung nachlässt, dann fühlst du dich auf einmal gar nicht mehr so geliebt von Gott, gar nicht mehr so gut. Und dir geht deine Freude und dein Frieden flöten. Wenn das so ist, dann musst du wissen, bist du gesetzlich. Wenn deine eigene Sünde dir mehr bewusst ist als das Kreuz, wenn du dich mit dem Gedanken rumschlägst, dass Gott von dir enttäuscht ist, weil du in der Woche Fehler getan hast, bist du gesetzlich. Nicht nur der eine Bruder aus der und der Gemeinde, der behauptet, Krawatte ist Sünde, Flieger, aber nicht ist gesetzlich. Nein, du bist gesetzlich. Er sowieso, aber du auch. Vor kurzem rief mich ein Freund abends an. Er klang überhaupt nicht gut. Er machte sich viele Gedanken um seine Errettung, um sein ewiges Leben. Schafft er es in den Himmel? Schafft er es nicht? Es ist ein ganz, ganz feiner Kerl. Ein toller junger Mann. Er kann auch keiner Fliege etwas zuleide tun. Immer nett und freundlich und echt bemüht, immer mit allen gut zu sein und nicht zu sündigen. Und er traute es kaum auszusprechen, weil er so Angst vor der Antwort hatte, er sagte, Ingo, in der Bibel steht doch, dass wir auf dem schmalen Weg gehen sollen, dass der breite Weg in die Verdammnis führt und nur der schmale Weg ins Himmelreich führt. Ingo, ich schaffe das einfach nicht. So viel Mühe ich mir auch gebe, alles richtig zu machen, es gibt immer wieder etwas, das ich falsch mache. Und je mehr ich darüber nachdenke, was man alles falsch machen kann, desto mehr Sünden sehe ich an mir. Traurig und voller Angst vor den Konsequenzen sagte er, ich schaffe es nicht, auf dem schmalen Weg zu gehen. Kann jemand wie ich errettet werden? Und ich dachte nur, boah, preis den Herrn für diese Erkenntnis. Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14,6. Christus ist der Weg. Glaub an ihn, das ist der schmale Weg. Christus ist der Weg. Und wenn Gott dann auf dich schaut, sieht er dich und er freut sich an dir, weil er Christus sieht, wenn er dich sieht. Weil Christus in dir ist, seitdem du von Neuem geboren wurdest. Er sieht nicht mehr deine ganze Schuld, er sieht Christus. Wie tief ist das eigentlich in deinem Bewusstsein verankert? Ich kann ganz ehrlich sagen, bei mir, es geht so. Ich glaube, ich bin total gesetzlich. Ich würde so gerne Gott durch meine guten Taten beeindrucken. Und dann leide und leide ich, weil ich mir doch immer wieder eingestehen muss, ich bin so ein Versager. Geht es dir manchmal genauso? Dann willkommen im Club der Gesetzlichen. Und dann erinnere dich daran, was Gott getan hat, als du das erste Mal in deinem Leben Buße getan hast. Als Gott dich aus Glauben an seinen Sohn Jesus Christus durch seine Gnade erlöst hat und dich gerecht gesprochen hat. Und wenn Gott einen Sünder für gerecht erklärt, dann ist er gerecht. Und dann beginnt Gott sofort mit der Heiligung dieser Person. Denn du musst seinem Sohn Jesus Christus immer ähnlicher werden. Durch das Wirken von Gottes Geist, durch die Kraft seines Wortes und durch die Einbindung in die Ortsgemeinde des nun Gerechten, der du jetzt bist, nimmt Gott uns nach und nach die Begierde zu sündigen. Und das ist eine lebenslange Veränderung. Und Gott nennt diese Veränderung Heiligung. Also es besteht ein Unterschied zwischen Gottes rechtfertigender Gnade, die uns gerecht spricht vor unserem großen Gott, wenn wir eines Tages vor ihm stehen werden. Und dann gibt es die heiligende Gnade, deine Heiligung, die uns nach unserer Wiedergeburt nach und nach verändert und uns Christus in unseren Charakterzügen ähnlicher werden lässt. Das ist der Prozess der Heiligung. Der eine ist darin etwas schneller, der andere etwas langsamer und da braucht sich keiner etwas vorzumachen. Manchmal machen wir auch Rückschritte und dann tun wir wieder Buße und dann gehen wir wieder voran und dann fallen wir auch mal wieder auf die Nase und dann stehen wir wieder auf, lernen dazu und gehen weiter. Ein lebenslanger Prozess eben. Aber deine Heiligung ist es nicht, die dich errettet. Das tut nur dein Glaube. Deine Heiligung zeigt vielmehr, dass du errettet bist, dass Gott dich liebt und er verändert dich, weil du sein Kind bist und weil du errettet bist. Also bitte denk daran, durch deine Taten wirst du nie noch mehr erretteter oder nie noch mehr geliebter von Gott. Du bist geliebt und du bist errettet, weil du an Gottes Sohn Jesus Christus glaubst, weil Gott Christus sieht, wenn er dich sieht. Geh nicht niedergedrückt durchs Leben, sondern freu dich an dem Kreuz. Und gleichzeitig wunder dich nicht, wenn du das Kreuz aus den Augen verlierst, dann wirst du entweder hochmütig oder dann knechten dich deine Schuldgefühle wieder. Dann ist Verdammnis der Normalzustand. Ohne das Kreuz ist Verdammnis der Normalzustand. Aber dann lies, was die Wahrheit ist. Römer 8,1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Und hör auf daran zu glauben, dass deine ständigen Schuldgefühle Gott irgendwie gefallen würden und dass deine Schamgefühle, in denen du versinkst und dein unterschwelliges Selbstverdammungsgefühl dich irgendwie besser vor Gott dastehen lassen. Deine Selbstverdammungsgefühle sind die feurigen Pfeile des Teufels. Und du kannst sie nur abwehren durch den Schild des Glaubens. Alles, was dich besser vor Gott dastehen lässt, ist Jesus Christus. Anstatt in Schande über deine Sünden zu versinken, freu dich an Christus und sei ihm dankbar und lass diese Dankbarkeit deine Gefühlswelt und dein ganzes Leben bestimmen. Ja, der Teufel wird weiter seine feurigen Pfeile der Selbstverdammung auf dich abschießen, immer wieder, aber dann, ich muss mal Mahaney zitieren, von Schuldgefühlen befreit zu werden, bedeutet nicht, dass wir die Tiefe und Schlechtigkeit unserer Sünden vergessen oder leugnen sollen, Ganz gleich, ob die Sünden vor oder nach unserer Bekehrung geschehen sind, du kannst dich zu Recht, wie Paulus es auch tut, als den größten Sünder bezeichnen, weil du mehr über die Torheit deines eigenen Herzens weißt, als du über die Torheit anderer Menschen weißt. Aber bleib nicht dabei stehen. Geh den nächsten Schritt und freu dich an dem Retter, der kam, um den schlimmsten der Sünder zu retten, dich. Und dann knie nieder vor deinem Retter, der deine Sünden getragen hat, und weine Tränen des Staunens. Soweit Mahaney. Also vergiss deine Sünden nicht. Vergiss nicht deine Vergangenheit. Paulus hat auch nie vergessen, wie furchtbar er gesündigt hatte, dass er ein Verfolger der Gemeinde war, ein Christenverfolger, ein Mörder. Und gleichzeitig sieht er aber auch, wie Christus ihn verändert hat, was Christus aus ihm gemacht hat, und freut sich darüber, dass Gott ihm gnädig ist und was Gott nun für ihn vorbereitet hat. Ewiges Leben. Und jetzt lebt er aus der Gnade Christi und freut sich über diese Gnade, die ihm widerfahren ist. Ebenso soll es auch bei dir sein. Vergiss deine Sünden nicht, denn die Erinnerung daran sorgen dafür, dass du dich stets am Kreuz festhältst und du in dauerhafter Abhängigkeit von Gottes Gnade bleibst, die am Kreuz durch Jesu Tod sichtbar wird. Darüber freu dich, über Gottes Gnade. Freu dich. Und lass dich nicht von den feurigen Pfeilen des Teufels abschießen, von deinen Verdammungsgefühlen, sondern halt dir stets vor Augen, an was du glaubst. Römer 5, 8 bis 10. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Okay, ich möchte noch zu einem noch grundlegenderen Problem kommen. Im Prinzip habe ich ja eben ausschließlich Christen angesprochen, die Tag für Tag auf dem Schlachtfeld stehen und mit den feurigen Pfeilen des Teufels zu kämpfen haben und ihren Schild des Glaubens einfach nicht hochhalten. Gleichzeitig sitzen aber auch Menschen hier heute, die überhaupt noch gar keine Ausrüstung von Gott bekommen haben. Splitterfasernackt, völlig wehrlos, dem Teufel völlig ausgeliefert, stehen sie ahnungslos auf dem Schlachtfeld. Sie wissen gar nicht, dass sie auf dem Schlachtfeld stehen. Genau genommen stehen sie gar nicht, sie liegen tot herum. Die Bibel sagt, toten Sünden. Sie glauben gar nicht an Christus, erst recht nicht an den Teufel. Sowas kann es nicht geben. Wir leben schließlich alle in einer aufgeschlossenen Welt, die von Vernunft und von Wissenschaft geprägt ist. Da passt kein Glaube, kein Gott rein. Das sind übrigens ganz schwache Argumente. Kommen wir gleich zu. Sie sagen, sie können oder sie wollen nicht daran glauben, dass der Mensch aus Glauben an Christus errettet wird. Manche von ihnen lehnen den Glauben an Christus ab, weil sie die ganze Sache mit diesem Jesus einfach total lächerlich finden. Nach dem Tod kommt eh nichts, denken sie. Die Kirche ist nur etwas, um das Gewissen oder so zu beruhigen. Oder um Gemeinschaft zu haben, wenn man alt wird und sonst keinen mehr hat. Andere aber finden es gar nicht so lächerlich, diese Sache mit diesem Jesus. Sie würden ja gerne glauben, aber sie sagen, sie können nicht glauben. Ihr Verstand lässt es einfach nicht zu. Sie sind ja so klug. Viel klüger als dieses Buch hier. Entweder es kommt nichts nach dem Tod oder eben doch eine Art von Himmel, wo dann irgendwie jeder hinkommt, außer Adolf Hitler halt. Es kann aber nicht sein, dass nur diejenigen errettet werden, die an Christus glauben. Wie kann Gott ausschließlich Menschen erretten, die an seinen Sohn glauben? Das wären dann ja nur ganz wenige im Vergleich zur ganzen Menschheit. Und dann wären sie selbst ja auch nicht dabei. Dabei sind sie, denken sie, vielleicht ein ganz korrekter Typ. Das passt einfach nicht in ihre Logik, in ihre Vernunft. Wir wollen der Sache mal ein ganz klein bisschen auf den Grund gehen. Man kann da noch wesentlich tiefer drüber nachdenken, als wir es jetzt tun in den nächsten paar Minuten. Aber wir fangen zumindest mal damit an. Viele Leute sagen, sie können nicht glauben. Wenn das wirklich so ist, also in der Regel wollen die Leute ja nicht glauben, aus verschiedenen Gründen. Aber wenn es wirklich so ist, dass du nicht glauben kannst, obwohl du willst, dann hat die Bibel einen ganz praktischen Tipp für dich, Römer 10, 17. Demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Der Glaube kommt schlussendlich aus dem Wort Gottes. Wenn du wirklich glauben willst, aber nicht kannst, hör dir Predigten an und vor allem lies Gottes Wort. Die Bibel ist das Fenster, durch das du Jesus Christus sehen kannst. Lies die Geschichte seines Leidens und seiner Auferstehung. Lies, warum er gestorben ist, weil du schuldig bist. Und dann schau in dein Herz und sieh deine Schuld. Es ist wahr, jeder Mensch ist schuldig. Und dann lies auch darüber, wie er wiederkommen wird und welche Zeichen sein Kommen ankündigen. Und dann schau doch raus in die Welt und dann sieh doch, dass er vor der Tür steht. Christus wird zu dir sprechen, wenn du sein Wort liest. Aber wenn du dann immer noch sagst, dass du nicht glauben kannst, denk mal bitte darüber nach, ob es daran liegt, dass du nicht glauben willst. Und dann mach dir den Grund klar, warum du nicht glauben willst. Und dann lies in der Bibel, warum Menschen Christus abgelehnt haben, warum sie nicht glauben wollten. Und denk gut darüber nach, ob du dich nicht in diesen Personen wiederfindest. Christus spricht alle Warnungen aus, um dich vor dem ewigen Verderben zu retten. Er versucht es mit aller Liebe, zur Not auch mit sehr viel Nachdruck, obwohl das natürlich auch seine Liebe ist, denn er will ja nicht, dass auch nur eine Seele verloren geht. Aber wenn ein Ungläubiger dann alle Beweise, die ihm vorgelegt werden, ablehnt, wenn er sich sogar weigert, all die Beweise sorgfältig zu prüfen, die ihm vorgelegt werden, dann ist er selbst schuld daran, wenn er eines Tages seine Augen nach seinem Tod öffnet und furchtbare Pein leidet. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm, sagt die Bibel. Wie viele Menschen ahnen schon, dass an diesem Buch etwas dran ist? Sie merken, dass Gott sie zieht. Sie sitzen heute hier auf der Bank und rutschen nervös hinterher und hoffen nur, dass die Predigt gleich vorbei ist. Aber dann gehen sie nach Hause wie jeden Sonntag nach dem Gottesdienst und dann entscheiden sie sich, wie schon seit all den Jahren, mit aller Gewalt dafür, irgendwelche Widersprüche in diesen Worten hier in der Bibel herauszugraben. Sie stöbern so lange, bis sie auf irgendetwas stoßen, was sie nicht erklären können. Und anstatt, dass sie mal ein Stückchen in der Bibel weiterlesen, eine Erklärung für ihr Problem finden, anstatt, dass sie mal auf jemanden zugehen, der ihnen ihre Frage mit Leichtigkeit erklären könnte, nehmen sie ihr Unverständnis, ihre schlechte Recherche, ihr fehlerhaftes Denken als Rechtfertigung dafür, dass Gottes Wort fehlerhaft ist. Und darin klammern sie sich dann fest. Da kommen dann die lächerlichsten Ausreden zustande, warum ein Mensch nicht an Gott glauben will. Wie kann der liebe Gott nur irgendwas, bla bla bla. Und dann fangen sie an zu philosophieren. Sie reden und reden und diskutieren und diskutieren und kommen doch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit, weil sie wollten nicht. Du kennst selbst deine ganzen lächerlichen Ausreden, warum du nicht an Gott glauben willst. Erzähl mir nicht, du kannst nicht, du willst nicht. Ja, ganz ehrlich, mit manchen Dingen komme ich in der Bibel auch nicht ganz hinterher, wie Gott das nun gemeint hat. Was ist jetzt nun genau, wann ist jetzt nun genau die Entrückung? Vor der letzten Danielwoche, dann eine Zeitspanne X und dann die letzte Danielwoche oder mitten in der letzten Danielwoche oder eigentlich eher kurz nach der Mitte der letzten Danielwoche oder doch ganz am Ende. Ich hatte da eigentlich meine Überzeugung zu gehabt und dann treffe ich wiederum ehrfürchtige Männer Gottes, die alles ganz anders sehen. Keine Ahnung, ich kriege die Bibelstelle auch nicht ganz zusammen. Aber das nehme ich doch nicht als Anlass dafür, dass Gottes Wort eine Lüge ist. Das ist eher ein Anlass für mich, wieder einmal meine Beschränktheit, meines Denkvermögens zu erkennen. Aber ich mache doch nicht Gott zum Lügner, nur weil ich so unverständlich bin. Aber das Evangelium, wie man errettet wird, da gibt es nichts, was du nicht verstehen kannst. Wie gesagt, selbst ein Kind versteht das Evangelium. Die Kernaussage der Bibel ist so klar, wenn du das nicht glauben willst, wie kann ein Mensch, wenn es um sein eigenes Heil geht, um seine Ewigkeit, um sein himmlisches Erbe oder auf der anderen Seite seine ewige Verdammnis im See aus Feuer und Schwefel, wie kann ein Mensch nur so wahnsinnig sein und versuchen, alle möglichen Beweisgründe gegen seine einzige Hoffnung, Jesus Christus, zu sammeln? Wie viel mehr sollte er zu Christus rennen und sich an ihm festklammern? Stattdessen, wie kann er nur sich gegen Christus, seinen einzigen Erlöser, seine einzige Hoffnung erheben und als Anwalt für sein eigenes Verderben eintreten? Erzähl mir nichts von Vernunft. Du bist wahnsinnig. Dein Leben hängt an einem seidenen Faden. Du baumelst über dem ewigen See aus Feuer und Schwefel, an einem seidenen Faden. Gott könnte diesen Faden zu jeder Zeit durchtrennen. Du weißt das. Ich muss keine Beispiele dafür nennen. Du kennst diese Beispiele selbst aus deinem eigenen Bekanntenkreis. Für sie ist es zu spät. Sie sind tot, im Unglauben gestorben. Das war's. Manche haben nur 25 Jahre gelebt und erleiden dann ewige Qualen. Deine Ausrede mag jetzt sein, ja, wie kann der liebe Gott nur einen 25-Jährigen ewig in die Hölle schmeißen? Das kann alles nicht wahr sein. Soll ich euch sagen, überraschend, Gott ist nicht der liebe Gott. Das ist eine Lüge des Teufels. Lies die Bibel. Gott ist heilig und gerecht. Und nur wenige sind es, die errettet werden. Und wenn du nicht an Christus glaubst, wirst du genauso ewig brennen wie dein Bekannter. Alle werden sie dort brennen, wenn sie nicht an Christus glauben. Von Adolf Hitler bis zu deinem netten Nachbarn. Alle werden sie ewig brennen, wenn sie nicht an Christus glauben. Ich weiß nicht, wie man so wahnsinnig sein kann und nicht heute schon zu Christus kommen kann. Also erzähl mir nichts von Vernunft. Viele haben die Nachricht von Christus schon so häufig gehört und haben doch nicht Buße über ihre Sünden getan und Christus als ihren Retter und Herrn angenommen. Übergib doch heute Christus dein Leben. Tu es heute. Und die anderen, die das eben vielleicht zum ersten Mal gehört haben, geh nach Hause, lies die Bibel, komm wieder, stell Fragen, mach den Bibelkurs, erkenne deine Sündhaftigkeiten, dann glaube an den Herrn Jesus Christus, der dir gerne all deine Schuld vergibt. Das ist die Liebe Gottes. Ich sag dir was, es kann auch passieren, dass du so komisch bist wie ich und deine Sündhaftigkeit erkennst und dann aber auch noch vielleicht denkst, oh Mann, mit all meiner Schuld, wird Christus mich wirklich annehmen? Wird er mir wirklich alles verzeihen? Was ist, wenn ich zu Christus komme und er mich abweist? Wenn Jesus dich wirklich abweist, du wärst der Erste, den Jesus abweist. Er tut das nicht. Er nimmt den Sünder an. Er hat noch nie einen Menschen hinausgestoßen, der zu ihm gekommen ist. Christus wird dich annehmen. Er wird dich erretten. Denn er hat für deine Schuld bezahlt. Jesaja 53,3. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Gott wird die Strafe nicht zweimal einfordern. Christus hat den Preis ein für alle Mal für dich bezahlt. Wenn du Christus als deinen Erlöser annimmst, Gott wird den Preis nicht auch noch ein zweites Mal von dir einfordern. Indem du Christus für dich annimmst, ist der Preis für dich vollständig bezahlt. Hast du vollständige Freisprechung vor Gottes Gericht. Johannes 3,18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Ich wünsche mir so sehr für dich, dass du Christus kennenlernst. Dass du an ihn glaubst. Dass du zur Ruhe kommst. Und Frieden findest durch Christus. Sei kein Getriebener, der denkt, er müsste erstmal das und das und das tun, um errettet zu werden. Glaube an Christus. Er rettet dich. Ich wünsche mir so sehr für dich, dass du voller Zuversicht durch dein Leben gehen kannst, ohne Angst vor dem, was kommt. Immer mit dem Ziel vor Augen, eines Tages bei deinem Retter zu sein. Jesus Christus. Und auch wenn das schon morgen ist, egal wann dieser Tag kommt, geh jeden Tag voller Freude diesem Tag entgegen. Johannes 11, 25-26, Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Amen.